Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, KI ist ein Riesenthema, es wächst rasant an. Was natürlich auch rasant anwächst, ist der Energiebedarf dahinter. Wir wollen dir heute zeigen, wie du von diesem Megatrend als Anleger profitieren kannst. Zu Gast ist heute Richard Schmidt von DoD Capital und er ist dort Fondsmanager. Viel Spaß!
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, hallo Richard, schön, dass du heute bei uns in München bist, im Studio hier. Es geht diesmal um KI und auch um die erneuerbaren Energien oder generell der Energiebedarf, der dahinter steckt. Deswegen fühle dich bei uns willkommen in München.
Ja, vielen Dank Thomas und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Genau, also KI ist ja auch so das dominierte Börsenthema aktuell. Es gibt auch viele Hoffnungen, es gibt auch wieder Ängste, also je nachdem, in welchem Lager man sich da bewegt oder in welcher Börsenphase man wahrscheinlich auch gerade ist. Wir haben auch Anfang des Jahres so den Hype um Cloud gesehen, was ja auch vielleicht so ein bisschen so ein Game-Changer sein kann. Wie siehst du das? Sind wir jetzt global gesprochen, auf KI bezogen, in so einer frühen Wachstumsphase, in so einem frühen Boom oder vielleicht schon in so einer Übertreibung?
Ja, das ist die aktuelle Diskussion. Sind wir in der Übertreibung? Wir sind der Meinung, wir sind keinesfalls in einer Übertreibung, weil wir in Jahr 3 eines mindestens 10-jährigen Expansionszyklus uns befinden. Und wenn man davon ausgeht, dass die KI alle Sektoren in unserer Wirtschaft beeinflussen wird, positiv beeinflussen wird und nicht nur einzelne Sektoren, es ist eine richtige Revolution, dann wird es sehr viele Gewinner geben über einen langen Zeitraum. Das kann man vergleichen mit dem Zeitraum zwischen 2000 und 2010. In 2000 hatten wir schon mal so eine Bewertungsbuckel, sag ich mal, wo wir etwas höher gingen. Dann ging es runter, aber dann hat sich die Revolution eben durchgesetzt im Zeitablauf. Und genauso wird es diesmal sein, nur dass wir diesen Buckel wahrscheinlich nicht sehen, sondern KI kommt so schnell und so mächtig, dass die Bewertungen, die wir aktuell sehen bei vielen Firmen, unserer Meinung nach gerechtfertigt sind. Aber, und hier kommt der Disclaimer hinterher, es wird nicht jede Firma, die bei KI mitmacht, der Gewinner sein. Ja, auch von den Hyperscalern, die wir in den USA sehen, wird nicht jeder gewinnen.
Eher die wenigsten wahrscheinlich.
Wahrscheinlich wenige große, die mit den besten LLMs, die mit den größten Rechenkapazitäten und die leistungsfähigsten Chips haben. Und die Frage ist dann, wer wird das sein und wer wird nicht zu den Gewinner gehören? Das ist eine der Fragen, die wir uns stellen. Also nicht nach dem Gießkannenprinzip alle kaufen, sondern eben ganz spezifisch die, von denen wir ausgehen, dass sie Gewinner sein werden.
Es gibt sicher auch viele Gewinner, sag ich mal, in der Zweitbreite oder als Nutzer sozusagen. Also viele Unternehmen können ja dadurch auch effizienter arbeiten. Also die selber vielleicht nicht die KI produzieren, aber sozusagen als Nutzer partizipieren. Also das ist ja auch nochmal ein großer Markt dahinter dann.
Also die zweite Welle nach der ersten Welle, die Bewertungswelle, und das war die der Chip-Hersteller, der AI-Chip-Hersteller. Da war völlig offensichtlich, das sind die Gewinner. Und das insbesondere Nvidia und TSMC, TSMC als Produzent und Nvidia als Chip-Designer. Drumherum haben sich einige andere Chip-Designer jetzt hervorgetan, unter anderem CPU-Chip-Designer. AMD und Intel profitieren jetzt auch über ihr CPU-Business und nicht nur die Grafik-Chip-Designer wie Nvidia und Broadcom. Das waren die offensichtlichen Gewinner und davon gehen wir jetzt ein bisschen weg. Die Annahme am Anfang war, die nächste Welle der Gewinner sind die Softwarefirmen. Die können dann AI einsetzen und dadurch viel effizientere Software anbieten.
Aber dann
kam und das war die falsche Annahme, weil dann kam Clone, wie du richtig gesagt hast. Und das war die Revolution in der Revolution, automatisches Coding, die irgendwann über Coding-Agenten eben Softwarefirmen obsolet machen kann. Wahrscheinlich nicht alle Software-Geschäftsmodelle, aber einen großen Teil von Geschäftsmodellen. Und da ist das klassische Beispiel eben SAP gewesen, eine Unternehmenssoftware. Ja, SAP, ähnlich wie Oracle, bietet Unternehmenssoftware an. SAP hat dabei viel weniger Rechenzentrumskapazitäten als Oracle. Und das ist das Geschäft, was Oracle momentan zum Wachstum verhilft. Aber ein SAP-Unternehmenssoftware kannst du theoretisch auf mittlere Frist ersetzen durch eine selbst hergestellte Software, indem du sagst, ich brauche für mein Unternehmen ganz spezifisch folgende Buchungsvorgänge abgedeckt. Liebe Software, greife auf die Rechnung zurück, die wir von unseren Lieferanten bekommen, gehe in die Ordner rein selbstständig, erstelle beispielsweise eine Deckungsbeitragsrechnung für einzelne Produkte, für einzelne Abteilungen. Und am Ende möchte ich auch gerne eine Bilanz erstellt haben, entweder nach HGB oder nach IAS. Und die muss prüfungsfähig sein und prüfungssicher sein. Und dann ist jetzt schon ist Claude soweit, dass er große Teile dieser Aufgaben bei relativ kleinen Firmen selbstständig erledigen kann. Es muss alles digital vorliegen, diese Rechnungen und die Zahlen müssen digital vorliegen. Aber er kann dann selbst darauf zugreifen, sich das zusammen aggregieren und dann eben eine Deckungsbeitragsrechnung machen, die sehr gut ist.
Ja. Im Vergleich zu einer SAP-Software zum Beispiel zum Schnäppchentarif wahrscheinlich.
Zum Schnäppchentarif, hochspezifisch, auf die Firma angepasst, auf die Bedürfnisse. Anfangs noch sehr, sehr günstig. Ja. Irgendwann werden die Preiserhöhungen kommen und dann wird das richtig monetarisiert.
Ja, man macht quasi die Nutzer, sag ich mal, abhängig.
Also abhängig
und dann davon kann man ein bisschen kassieren.
Durch ein günstiges Anbieten. Und dann hat irgendwann SAP und ähnliche Firmen haben das Problem, dass ihr Geschäft zum Teil eben disruptiert wird. Mhm. Und momentan sehen wir das noch überhaupt nicht. Also das, was die Unternehmen berichten, ist hervorragend. Cashflow-Überschuss ist da. Ja. Rückkaufprogramme für eigene Aktien sind da. Und verglichen mit ihrer eigenen Historie sind sie äußerst günstig. Mhm. Aber der Wachstumscase für ab in 2-3 Jahren, den man eingepreist hat bis vor kurzem, der Wachstumscase ist nicht mehr da. Mhm. Sondern man sagt, es wird immer mehr abgeknapst durch Claude und ähnliche Programme, dass die Unternehmen sich das selber sozusagen programmieren können, diese Software. Und dann haben wir das Problem, dass du keine Mantelpilz von 30 bis 40 mehr hast, sondern KGVs in der Zukunft von eher 15 bis 20 mit dem Fragezeichen, können die ihr bisheriges Geschäft noch verteidigen? Mhm. Geht es nur um das zukünftige Wachstum und wieder wird sogar das Bestandsgeschäft angegriffen? Mhm. Und dann macht es Sinn, dass diese Firmen deutlich günstiger heutzutage angeboten werden. Das ist einfach ein Vorsichtsabschlag. Mhm. Wenn die Disruption später kommt, dann sind sie günstig momentan. Ja. Also Software ist ein Beispiel dafür, dass der Markt von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Also erst wurde gesagt, Hardware-Chip-Produzenten profitieren, dann müsste ja als nächste Welle Software kommen. Das streichen wir jetzt durch. Ja. Sicherheitssoftware ist wiederum ein Subsegment, was gekommen ist, weil Claude und andere Programme gezeigt haben, dass sie sehr aggressiv auch Schwachstellen in der Software von Unternehmen finden können und das ausnutzen können. Mhm. Und deswegen sind die Sicherheitssoftwarehersteller, wie eine Palo Alto beispielsweise, in den letzten 8 Wochen unglaublich geboomt.
Die profitieren indirekt sozusagen von dieser.
Wurde erst gesagt, ist ein Softwarehersteller mit abgestraft, hat einen deutlichen Rücksetzer. Jetzt wurde gesagt, sind aber besonders wichtig, weil AI-Software die Schwachstellen automatisiert finden kann und eindringen kann in die Unternehmenssoftware. Mhm. Und deswegen haben eine CrowdStrike und eine Palo Alto jetzt diese Performance hingelegt von 100% in den letzten 8 Wochen. Ja. Also da hat sich's genau umgedreht und da sieht man, wie schnell das dann eingepreist wird.
Auch kurzlebig oder irgendwie eine Frage der Interpretation oder
Das Einpreisen dieser neuen Erkenntnisse geht sehr, sehr schnell. Ja. Und am Anfang steht die Unsicherheit. Mhm. Werden die disruptiert oder profitieren die von AI? Mhm. Wenn du auf der Disruptionsseite bist, dann wird sehr schnell negativ eingepreist. Und wenn dann sich irgendwann rausschnell, nein, du profitierst, du schwimmst auf der Welle, dann passiert genau das Gegenteil. Und neben der Hardware und der Software kommen jetzt viele andere Sektoren. Darauf zielte die Frage ab, die davon profitieren werden. Wir sehen das bei Medizinprodukten, bei Forschung, von neuen Medizinprodukten, wo AI sehr, sehr effektiv ist und auch in vielen anderen Sektoren.
Also du hast jetzt schon viele Impacts aufgezeigt und auch Entwicklungen schon. Wie hat sich denn da dein Blick verändert in den letzten, sag ich mal, 2 Jahren? Also ich nutze jetzt ChatGPT, wie gesagt, auch vielleicht seit 2 Jahren oder so. Vorher war das für mich auch noch nicht so bekannt eigentlich, mittlerweile auch Claude. Wie hat sich denn da dein Blick geändert in den letzten 2 Jahren?
Also ich persönlich mache das genauso wie du. Ich bin Power-User von ChatGPT als auch von Gemini, auch in der Bezahlversion. Und ich halte es für unheimlich effektiv bei Beantwortung bei mir von E-Mails, wenn ich Fragen habe zu allen möglichen Sachen im Leben. Also ich benutze das mehrfach am Tag.
Öfter schon als Google mittlerweile wahrscheinlich, oder?
Öfter als Google. Und Google ist ja im Prinzip Gemini. Ja. Also das und Google hat auch den Marktanteil bei Suchmaschinen deshalb halten können, weil sie jetzt oben in ihrer Antwortleiste so eine AI-Zusammenfassung generieren.
Seit einem Jahr oder so.
Seit einem Jahr machen sie das und das hat dazu geführt, dass der Marktanteil Shrinkage, das Zurückgehen des Marktanteils, eingedämmt werden konnte.
Also ach so, ja klar, weil sonst als klassische Suchmaschine, dann würde vielleicht dann der modernere Nutzer dann einfach gleich zu Claude oder ChatGPT klicken und so bleibt man halt dann in dieser Terminal.
Die Hypothese war, Googles Dominanz wird schwinden in der im Suchmaschinenbusiness und damit auch als Firma als Ganzes. Das war die Hypothese vor 1,5 Jahren. Weil jetzt jeder über ChatGPT suchen kann, viel gezielter suchen kann oder über Claude. Und dann hat Google gesagt, nein, wir versuchen dem entgegenzuwirken, indem wir eine AI-Zusammenfassung machen. Dann gibt es nicht mehr die Auswahlmöglichkeiten oder viele verschiedene Ergebnisse, sondern ganz spezifisch auf den Suchenden zugeschnittene Antwort. Ja. Und damit, das war ein sehr erfolgreicher Schritt, hat Google dem ein bisschen entgegengewirkt.
Macht Sinn, ja. Du hast ja vorher schon angesprochen, dass du noch weiter große Erwartungen hast, also dass wir erst am Anfang dieses Zykluses stehen. Was sind so die Indikatoren, die dich da so positiv stimmen? Was spricht für die Nachhaltigkeit dieses Trends?
Die Fortschritte, die wir sehen. Ja, es wurde am Anfang, war die Diskussion, können die das jemals monetarisieren, die Hyperscaler? Die großen 4 investieren mittlerweile 600 bis 700 Milliarden Dollar pro Jahr in AI, in Rechenzentren, in Stromversorgung, in Chips, sind 600 bis 700 Milliarden US-Dollar. Und das sind unglaubliche Summen, die hier investiert werden. Der gesamte Gewinn dieser Hyperscaler geht dafür drauf. Und sie nehmen jetzt sogar noch Fremdkapital auf, um das finanzieren zu können. Die Gewinne von einer Google sind mit die höchsten Gewinne industrieweit. Ja, wir reden hier von 120 Milliarden Dollar pro Jahr netto. Und die werden mittlerweile komplett investiert, plus Fremdkapitalaufnahme. Da sieht man, es wird alles auf diese eine Karte AI gesetzt. Und das machen sie nicht, weil sie zocken, sondern diese Unternehmen machen das, weil sie sehen, das, was wir an Return bekommen über unsere Applications, über das, was wir den Kunden zur Verfügung stellen, das gleicht das mehr als aus. Wenn wir die AI nicht mit einfließen lassen würden in unsere Services an die privaten Kunden, dann würden wir so schnell Marktanteile verlieren, so schnell Werbeeinnahmen verlieren, dass es viel, viel teurer wäre.
Man muss dabei sein quasi.
Man muss dabei sein, um am Markt sich behaupten zu können. Und man muss möglichst intelligent dabei sein, möglichst zu den Top-Anwendungen gehören, weil sonst die Abonnenten und die Kunden wechseln zu denen, die stärker sind.
Aber es gibt mit Sicherheit, sage ich mal, 2 Flaschenhälse, sage ich mal. Das eine ist natürlich die KI-Rechenleistung. Da kam auch jetzt rund um den Börsengang von SpaceX die Meldung raus, dass ich glaube monatlich 920 Millionen Dollar Miete bekommen quasi für Rechenleistung an Google. Und der andere Aspekt ist natürlich der Strombedarf. Was ist da der größere Flaschenhals?
Also das ist ganz interessant, was jetzt SpaceX hier macht. Sie haben ja defizitäre Töchter, zum Beispiel XAI als auch X, also X-Twitter. X ist defizitär. XAI, die AI-Tochter von SpaceX, ist defizitär. Die haben operativ negative Cashflows. Und XAI hat unter anderem 2 riesige Rechenzentren, Colossus 1 und Colossus 2, mit Hunderttausenden von Nvidia-Chips. Und die können die nicht auslasten. Die Nachfrage nach Grok und nach anderen XAI-Leistungen ist nicht groß genug. Und was sie jetzt vor dem Börsengang von SpaceX gemacht haben, sie haben gesagt, diese riesigen Kapazitäten, die vermieten wir, ähnlich wie das eine Nebius macht oder eine CoreWeave macht, also es ist quasi, sie verhalten sich wie eine Neocloud. Sie bauen riesige Rechenzentren inklusive Chips und vermieten die dann an die Hyperscaler, die das auslasten können. Und interessant war diese angesprochene Miete, die sie bekommen. Also einmal kriegen sie von Google rund eine Milliarde Dollar pro Monat. Pro Monat, also 12 Milliarden Dollar bis 29 pro Monat. Und sie kriegen aber auch, der zweite große war Anthropic, von Anthropic sogar etwas über eine Milliarde Dollar an Miete pro Monat. Und das haben sie jetzt gemacht vor dem SpaceX-Börsengang, damit sie nochmal positiven Cashflow nachweisen können gegenüber Investoren, auch für die nächsten Jahre. Mhm. Und die Angst nicht da ist, dass xAI größere Verluste macht, als sie bisher machen. Und unserer Meinung nach ist das mittlerweile der größte Flaschenhals, den es bei der AI-Expansion gibt. Mhm. Das ist die Stromproduktion und der Strombedarf. Wir sehen, dass neue Rechenzentren nur noch da entstehen, wo genug günstiger Strom vorhanden ist. Und das ist insbesondere in Deutschland ein Problem. Es ist aber auch in den USA mittlerweile schon ein Problem. Der Strombedarf insgesamt für große Rechenzentren ist enorm. Ein großes Rechenzentrum, die neuen Campusse von Meta, die verbrauchen über 1 Gigawatt pro Strom. Und ich setze das mal in einen Vergleich, damit man das einschätzen kann. Eine Großstadt wie München verbraucht 0,7 Gigawatt an Strom. Und ein großes Rechenzentrum, ein besonders großes, verbraucht 1 Gigawatt, also mehr als München. Wenn du jetzt zu einem Stromhersteller gehst und sagst, ich möchte München neu anschließen, dann ist das eine Riesenherausforderung. Du kannst nicht einfach 1 Gigawatt aus der Luft zaubern oder mit dazu nehmen. Städte wachsen an sich relativ langsam. Dieser Strombedarf für München, der ist über Jahrzehnte langsam hochgegangen. Darauf können Stromhersteller reagieren. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich möchte München neu anschließen, ist das eine Herausforderung. Da braucht man neue Kraftwerke und neue Umspannwerke, die ganz wichtig sind, diese Umspannwerke. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, warum die wichtig sind und wer davon profitiert, von diesen Umspannwerken. Aber das soll nur mal zeigen, dass dieser Strombedarf, den wir da sehen, von den vielen neuen Rechenzentren enorm ist und dazu führt, dass neben ein großes neues Rechenzentrum gleich auch ein neues Kraftwerk gesetzt werden muss.
Ist dann der Energiesektor der eigentliche Profiteur der KI? Also das werden wahrscheinlich viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber es sind ja enorme Zahlen eigentlich.
Es sind enorme Zahlen und wir sehen, dass wir seit einem Jahr, eineinhalb Jahren auch einpreisen in der Stromproduktion als auch in den Zulieferern für die Stromproduktion, dass wir da eine enorme Aufwertung haben. Also es ist kein ganz neues Thema, sondern wir wissen jetzt seit 2 Jahren ungefähr, dass Strom für moderne Volkswirtschaften der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist. Strom ist wichtig für die Rechenzentren, die wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein, wichtig für Elektromobilität, die wir brauchen, um den Strom zur Verfügung zu stellen. Strom wird für Roboter, wenn wir mal Richtung humanoide Roboter denken, die laufen alle auf Strom. Ja. Da läuft nichts mehr auf Verbrenner, sondern die kriegen einen Akku eingebaut und der Akku muss mit Strom aufgefüllt werden. Wir sehen eine Elektrifizierung unserer gesamten Volkswirtschaft. Und wenn du den Strom dafür, das, worauf alles läuft, günstig zur Verfügung stellen kannst, dann hast du einen Riesenvorteil. Und du brauchst grundlastfähigen Strom, also nicht nur nachhaltigen Strom. Solarstrom, wissen wir, ist sehr, sehr günstig. Es nützt mir nur nichts, wenn wir mittags zu viel davon haben und der quasi entsorgt werden muss.
Man kann sich nicht drauf verlassen.
Gerade Rechenzentren brauchen einheitlich über die gesamten 24 Stunden einen gleichmäßigen Strom und gehen da deswegen viel lieber Richtung Atomstrom oder Richtung Gaskraftwerke. Und da kommen die nächsten Profiteure nämlich ins Spiel. Bei Gaskraftwerken, die Gasturbinen, die man dafür braucht, die sind ausverkauft für 3 bis 4 Jahre. Und wenn man jetzt die Idee hat, wir könnten ja neue Gaskraftwerke bauen, dann werden sie sehr schnell drauf kommen, ja, aber ich kriege die Turbine nicht. Ja. Weil die großen Turbinenhersteller, Siemens Energy aus Deutschland und GE Vernova, die sind beide ausverkauft, werden ihnen dann sagen, auf 3 bis 4 Jahre geht da mal gar nichts. Ja. Kleine Atomkraftwerke, SMRs, ausverkauft für die nächsten Jahre. Das heißt, wer jetzt erst auf die Idee kommt, wir brauchen mehr Strom und wir müssen da investieren in die Stromproduktion, ja, der wird sehen, der Markt ist zu.
Ich habe da mal vor ein paar Jahren gelesen, dass ich glaube, eine Suchanfrage bei ChatGPT ist 10-mal mehr energieaufwendiger als bei Google. Hast du da vielleicht irgendwie Zahlen oder vielleicht Tendenzen, wie sich das quasi der Strombedarf durch die KI auf den weltweiten Markt auswirkt?
Ja, also der Strombedarf weltweit ist enorm angestiegen. Ja. In Prozentsätzen bis 2030 geht der Strombedarf um mindestens 10% in die Höhe in den USA, da wo besonders viel Strom für die Rechenzentren gebraucht wird. Und 10% ist so eine Größenordnung, die man insgesamt locker ansetzen kann. Also Länder wie Frankreich, Deutschland, kannst du über den Daumen gepeilt wirklich ganz grob sagen. Und die haben ungefähr 100 Gigawatt im Jahr an Strombedarf. Und 10 Gigawatt wären ja 10 Mega-Rechenzentren oder 20 bis 30 kleinere Rechenzentren kommen mindestens dazu. Und da kommst du sehr schnell auf Prozentsätze, die sehr, sehr hoch sind. Und daran kann man erkennen, wir brauchen mehr Strom. Das ist der Bottleneck, das ist der Flaschenhals, den wir hier haben.
Und dann guter Energiemix dann aus Erdgas, Erneuerbaren.
Und wichtig ist der Mix, genau. Wir brauchen die Erneuerbaren, weil die Solarenergie mittlerweile die effizienteste Energie ist, die günstigste Energie. Aber sie ist zum Beispiel nicht so günstig, das wird oft unterschätzt, wie aus französischen Atomkraftwerken, wo die Ursprungsinvestition schon abgeschrieben worden ist. Und wo es nur noch um den Input geht, den man hat, um neue Brennstäbe und um das Laufen. Die Franzosen sind mit ihrem Atomstrom deutlich günstiger als wir mit unserem Energiemix. Und unsere Kosten kommen gar nicht direkt aus den Solarpanelen, sondern dadurch, dass das gesamte Netz nicht darauf vorbereitet ist, mit diesen Schwankungen in der Stromproduktion zurechtzukommen. Wir müssen den Nord-Süd-Link bauen, um die Windenergie, die wir im Norden produzieren, in den Süden zu transportieren. Die enormen Kosten dafür werden umgelegt auf unseren Strompreis und dadurch wird der Strom teurer durch das effiziente Management dieser Stromkapazitäten, durch den Ausbau der Infrastruktur. Und dadurch haben wir mittlerweile einen deutlich höheren Strompreis als beispielsweise die Franzosen.
Ich glaube, wir haben bis zu den höchsten in Europa.
Zu den höchsten in Europa. Also das, was wir uns gedacht haben, wir stellen um von Wir hatten keinen besonders hohen Anteil an Atomstrom, aber das, was wir hatten, ungefähr 10% Anteil des Atomstroms an der insgesamten Stromproduktion, war wahrscheinlich sogar ein Sweet Spot. Das war genauso, wie es idealerweise sein sollte. Und wir sehen jetzt, dass das Umstellen sehr teuer gewesen ist. Also es ist für die Wettbewerbsfähigkeit ein Drama gewesen, kann man fast sagen, weil wir eben nicht nur beim Gas deutlich mehr zahlen, sondern eben auch beim Strom deutlich mehr zahlen mittlerweile. Nicht nur als andere europäische Länder, sondern auch als die USA und vor allen Dingen auch als China. Das heißt, wir können noch so gut sein von unserer Ausbildung, wir können noch so gut sein von unserem Humankapital. Wenn die Inputfaktoren wie Strom und Gas deutlich höher sind, plus höhere Besteuerung, haben viele Unternehmen in Deutschland in der Produktion ein Problem mitzuhalten.
Ja.
Und wir hatten das früher immer ausgeglichen durch gutes Management, durch besonders qualifizierte Mitarbeiter. Aber mittlerweile ist der Unterschied so groß, dass das schwierig ist, wieder auszugleichen. Also da müssen wir ran. Wir müssen den Strom günstiger bekommen, sag ich mal. Viel schwieriger ist, als es einfach so daher zu sagen.
Kommt die KI noch dazu? Also Thema Mitarbeiter, da kann man ja auch quasi viel dann auf die KI abwälzen dann.
Und wahrscheinlich werden die Amerikaner am meisten davon profitieren, weil das durchschnittliche Humankapital in den USA weitaus weniger produktiv war als das in Deutschland. Und wenn man das durch die Hilfe von KI ein bisschen ausgleichen kann, dann kommen die Amerikaner einen ganzen Schritt weiter. Ja, und das ist ja auch das, was sie eigentlich möchten, dass sie durch die KI riesige Wettbewerbsvorteile bekommen.
Und wenn du auf die nächsten 10 Jahre blickst, kommt es dann, sag ich mal, mehr auf leistungsfähige KI-Modelle an oder eher quasi auf günstige erneuerbaren Energieträger dann?
Also mittlerweile ist der Strom fast der Wettbewerbsvorteil. Wir sehen beispielsweise, dass die Chinesen deutlich mehr Strom zur Verfügung stellen und deutlich günstiger als die Amerikaner. Und dadurch überkompensieren sie den Nachteil bei der Chipqualität. Sie laufen sehr oft auf alten Nvidia-Chips, auf den H-Hopper 100 und auf chinesischen, also von SMIC produzierten Chips. Die sind 2 Jahre hinter den Amerikanern, mindestens 2 Jahre. Und dadurch, dass der Strom so günstig ist, und sie einfach mehr Chips verwenden, um diesen Nachteil der Leistungsfähigkeit bei den Chips auszugleichen, sind sie en par mit den amerikanischen LLMs. Mhm. Also durch diesen Strom, durch diesen günstigen Strom und die Verfügbarkeit von Strom, der kommt in China zu 60% aus Kohle. Okay. Zu 60% aus Kohle. Also keiner baut so viel neue Solarkapazität wie China, aber momentan ist der Energiemix in China 60% Kohle. Aber es wird eben so viel dazu gebaut und so sehr darauf Acht gegeben, dass günstig Strom zur Verfügung steht für Elektromobilität als auch für Rechenzentren, dass sie das überkompensieren können, was die Amerikaner an Vorteilen haben bei ihren Chips. Okay. Und das ist bemerkenswert, dass die Chinesen das geschafft haben. Europa wiederum muss auf beiden Seiten aufholen. Hm. Bei dem Preis und der Verfügbarkeit für Strom als auch bei der Produktion von Chips. Hm. Die Ausrüstung dafür, die können wir, eine ASML als Monopolist weltweit für Lithografiemaschinen und auch, wir haben so Monopolketten, die an ASML dranhängen. Also nicht nur ASML aus Holland hat ein Monopol für diese Technologie, sondern auch die Optik, die ASML wiederum hat. Mhm. Wissen wir, kommt von jener Optik wiederum Monopol für sich. Daran hängen andere Monopole. Da profitiert Europa auch unheimlich von. Aber das in ein Endprodukt zu überführen, in eigene Hyperscaler, in eigene Rechenzentrenkapazitäten, und ein eigenes LLM in Europa, das haben wir noch nicht in dem Ausmaße geschafft. Und das wäre wahrscheinlich wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft.
Eine große Herausforderung. Dann, ja.
Das ist eine große Herausforderung.
Aber wenn wir jetzt auf die Anleger zurückgehen, was sind denn so die Industriezweige, die besonders, sage ich mal, profitieren von diesem KI- und Energiemarkt sozusagen?
Also zuerst mal die direkten Gewinner, die man schon ganz am Anfang gesehen hat, wie eine Nvidia, eine TSMC. Das sind weiter die Gewinner, weil die Innovationsführer sind. Eine Nvidia entwickelt sich weiter mit neuen Generationen von Chips. Also momentan Blackwell, dann kommt Vera. Und sie haben schon ein Forscherteam auf der nächsten Generation nach Vera Rubin. Das sind die direkten Gewinner. Dann kommen die neuen Gewinner in dem Bereich Google über Gemini und über die TPUs, mit denen sie die Nvidia-Chips zum Teil ersetzen, ist sicherlich momentan der am besten positioniert ist. Aber das ist auch schon eingepreist. Ja. Dann hatte ich vorhin gesagt, neben den Chip-Herstellern auch die Ausrüster und alle, die dranhängen, sind die Gewinner. Diejenigen, die die Rechenzentren kühlen zum Beispiel. Mhm. Die Kühlhersteller, da wissen wir, einen der globale Leader ist Vertiv. Aber in Europa gibt es eine Schneider Electric, die Kühltechnik herstellt in den Rechenzentren, die wir hier in Europa haben. Mhm. Ein Gewinner.
Oder Transformatoren, Schaltanlagen, Netztechnik, all das hängt ja auch noch mit dran.
Wir können ja mal von das, was die Umspannwerke für eine Bedeutung haben, das können wir sehen am Nord-Süd-Link, den wir hier in Deutschland bauen. Wir bauen eine neue Hochspannungsleitung von den Norden in den Süden. Und früher waren Hochspannungsleitungen, liefen auf 220 Kilo, 220.000 Volt Spannung. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Spannung. In der Haushaltssteckdose haben wir 230 Volt. Mhm. Wenn man da den Finger reinsteckt, ist es schon nicht gesund. Mhm. Wenn man an die Hochspannungsleitung kommt, ist es tödlich. Das sind 220.000 Volt. Und für Nordlink reicht das nicht. Wir haben da jetzt über 300.000 Volt Spannung drauf. Und am Ende ankommen auf so einem Chip darf nur 1 Volt. Wenn der mehr als 1 Volt hat, dann brennt der durch. Dann brennen die kleinen Transistoren durch. Da darf nur 1 Volt Spannung drauf. Und was heißt das? Das heißt, man braucht mehrere Umspannwerke, um von über 300.000 Volt Nordlink Hochspannungsleitung auf den 1 Volt, den der Chip braucht, runterzukommen. Und das macht man über Umspannwerke. In den Umspannwerken wiederum gibt es einen Transformator. Das ist der Kern von einem Umspannwerk. Und diese Transformatoren regeln die Spannung runter von sehr hohen Werten auf kleinere Werte. Die können aber nicht auf einmal von 300.000 Volt auf 1 Volt, sondern du brauchst mehrere Umspannwerke. In mehreren Schritten wird das runtergeregelt auf eine ganz kleine Spannung.
So eine richtige Kette quasi.
So eine richtige Kette an Umspannwerken. Und die Transformatoren dafür baut Siemens Energy, als auch eine Schneider Electric. Also da haben wir sie wieder, die üblichen Kandidaten, die hier die Schaufeln sozusagen bereitstellen und daran enorm verdienen.
Ja. Und sagen wir mal, diese Schaufelproduzenten, die hat man vielleicht nicht so im Fokus, aber die wirklichen KI-Produzenten, die sind ja schon wirklich in so einer richtigen Euphorie, glaube ich, oder zumindest unter den Anlegern. Gibt es da nicht auch die Gefahr einer Fehlbewertung oder dass es quasi schon zu hoch jetzt sozusagen bewertet wird?
Es gibt die offensichtlichen Gewinner, die sind sehr hoch bewertet. Also dazu gehört die Google, die wir angesprochen haben. ja, vor 2, 3 Jahren hat man gesagt, die werden Verlierer sein, weil sie Suchmaschinen Marktanteile verlieren. Da war Google sehr günstig zu haben. Sie haben sich mehr als verdoppelt seitdem. Und jetzt bei $400 über 4 Billionen insgesamt an Marktkapitalisierung sagt jeder, gerne, Google ist auf jeden Fall der Gewinner. Ja, das wissen wir, dass sie aktuell sehr, sehr gut dastehen. Das ist aber auch eingepreist. Zum großen Teil ist das eingepreist. Und die Gefahr ist, dass man die offensichtlichen Gewinner jetzt kauft und die Unternehmen, die nicht ganz so im Fokus sind, links liegen lässt, die aber auch sehr, sehr stark profitieren. Die Unternehmen, die die Gasturbinenbau brauchen, sind wegen KI ausverkauft. Die Transformatoren verkaufen, wo eine unglaubliche Gewinnmarge mittlerweile draufsteht, weil sie auch ausverkauft sind. Gerade Transformatoren im Bereich von 100 Kilovolt und größer, das runterregeln können.
Oder im Tech-Bereich mit Cybersicherheit.
Oder die Cybersicherheit, die, wo gesagt worden ist, das kann man sogar vielleicht die Sicherheit irgendwann über KI selber machen lassen. Jetzt sieht man, nein, KI ist da mehr eine Gefahr. Gerade durch Bad Actors wird das zunehmend zu einer Gefahr. Also brauchen wir die Cybersicherheit umso mehr. Und wenn man das rechtzeitig erkennt und da sich engagiert, hat man wahrscheinlich risikoadjustiert eine bessere Rendite, als wenn man in die offensichtlichen Gewinner reingeht, die jetzt schon sehr hoch bewertet sind.
Deine Investment-These ist ja so ein bisschen, KI-Boom hält an, auch in der zweiten Reihe vielleicht, auch der Energiebedarf steigt dadurch. Was müsste denn passieren, dass genau diese Investment-These sozusagen nicht sich bewahrheitet?
Ja, also wir haben immer mal wieder die Phasen, wo das Ganze in Frage gestellt wird. Wir hatten, als wir den DeepSeek-Moment hatten und die Welt davon ausgegangen ist, dass wir jetzt über smart designte LLMs weniger Energie und weniger Chips brauchen, hatten wir sofortigen Rückgang der Marktkapitalisierung der großen Player. Ja. Nvidia ging zurück, sogar recht deutlich. Alle Chiphersteller zurück, TSMC, als auch die Hyperscaler, weil dann gesagt worden ist, oh, durch ein deutlich effizienteres LLM-Modell, was viel spezifischer sucht und nicht mehr sozusagen alles abgreift, können wir das Ganze effizienter gestalten und müssen weniger investieren insgesamt. Und das war so eine Phase, und das wird immer wieder solche Phasen geben, wo der Glaube an diesen exponentiellen, an die exponentielle Entwicklung ein bisschen zurückkommt.
Ja.
Und dann.
Also die Ernüchterung quasi.
Die Ernüchterung kommt. Und dann können wir auch aus geopolitischen Gründen Unterbrechungen bekommen. Wir haben das jetzt gesehen mit der Straße von Hormuz, die blockiert ist. Katar kann das Helium nicht mehr exportieren. Sie haben einer der größten Helium-Exporteure weltweit. Aber eine TSMC braucht das Helium für die Chip-Produktion. Wenn dieser Input-Faktor schwierig zu bekommen ist, schwierig zu sourcen ist, und die Unternehmen stellen sich übrigens gerade darauf ein und versuchen, diese Situation in Zukunft flexibler handeln zu können, und das werden sie in Zukunft flexibler handeln können. Aber immer wenn sowas passiert und dann in Frage gestellt wird, wenn die keine Chips mehr produzieren können, dann ist unser gesamter Wachstumscase weg. Wenn aus irgendeinem Grund Strom zu teuer wird oder die Stromproduktion deutlich zurückgeht, dann wird diese exponentielle Entwicklung so nicht stattfinden können. Ja. Wenn es zu Disruptionen kommt, wir wissen, die Disruptionen kommen aus irgendwelchen Gründen, kommen sie immer mal wieder. Aber ich glaube nicht, dass es langfristig diese Erfolgsstory wirklich angreifen kann. Aber es wird zu Phasen kommen, wo wir von der Bewertung deutlich niedriger sind und wo wir uns dann wundern, wir waren noch relativ sicher, dass das ein Gewinner sein wird. Jetzt liegt er aber 30% hinten. Ja. Das heißt, für robuste Portfolien am Ende nicht zu viel Prozent des Portfolios da rein allokieren.
Wollte ich gerade nachfragen, was ist denn da eine gute Aufteilung? Also Technologie, ja. Industrie,
ist ganz wichtig, dass man in einem Multi-Asset-Portfolio beispielsweise auch in klassischen Wertaufbewahrungsmitteln bleibt, wie beispielsweise Gold, dass man im Aktienbereich auch in Sektoren bleibt, die relativ günstig sind, aber unabdingbar sind. Ja, ich nenne da mal die Staples, den Konsum. Der ist momentan so günstig, wie er seit vielen Quartalen nicht war. Also es will keiner mehr in Konsum-related Namen reingehen. Eine Nestle, eine Unilever, eine Reckitt Benckiser, eine Procter & Gamble. Die sind relativ günstig, gemessen an der eigenen Historie. Und das ist eigentlich ein gutes Gegengewicht. Sobald wir beispielsweise ein wie auch immer gearteten Deal im Nahen Osten sehen sollten.
Mhm.
Ja? Energiepreise runtergehen sollten, Inflationserwartungen zurückkommen, dann werden genau die Bereiche, die momentan links liegen gelassen worden sind, werden dann boomen und vermutlich wird Tech dann eine Zeit lang gar nicht so stark gehen. Und deswegen ist es gut, wenn man Gegengewichte hat, nämlich die Defensives, die Consumer-Related-Aktien, als auch teilweise sogar Zykliker, die momentan auch sehr, sehr stark leiden unter dieser Situation im Nahen Osten.
Mhm.
Der Markt sagt momentan, das Einzige, worauf wir uns wirklich verlassen können, sind diese Investitionen um KI und alles, was damit zu tun hat, das ist relativ geschützt.
Mhm.
Wenn das mal, und deswegen auch, das ist sozusagen momentan so ein Safe-Haven-Asset. Das war früher unsere Bunds waren, wo alle gesagt haben, oh, jetzt haben wir Gegenwind geopolitisch. Das ist jetzt alles um KI geworden. Und wenn wir geopolitischen höhere Inflationserwartungen, induzierte höhere Inflationserwartungen sehen, dann fallen die Bunds sogar, was ein Trauerspiel ist. Und die bieten kein Gegengewicht mehr, wie das früher der Fall ist. Aber ein robust aufgestelltes Portfolio hat jetzt auch Konsumwerte drin, hat jetzt auch ein bisschen sogar Zykliker drin, die sehr stark unter Druck gekommen sind. Und es sind viele Bereiche, die momentan relativ günstig sind.
Also das sind jetzt so Satelliten, sage ich mal, und in dem Kern dann schon breit streuen? Oder?
Die Satelliten, die man dabei haben muss, breit gestreut, auch mit Gold beispielsweise, wo wir gesehen haben, dass das letzten 2 Jahre oder letzten 3 Jahre ein hervorragender Werttreiber war. Wo man jetzt allerdings sagen muss, dass die Erwartung, die man haben sollte an Gold in den nächsten 2 Jahren eher seitwärts ist. Also eine Konsolidierungsphase, nachdem wir eine so extreme Aufwertung gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz.
Wie stehst du zum digitalen Gold, zu Bitcoin?
Abwartend. Ich bin momentan bei Bitcoins nicht sicher, wohin sich das Ganze entwickelt, weil wir ein mögliches Disruptionsszenario haben. Und das heißt eben Quantencomputer. Denen wird unterstellt, dass sie die Verschlüsselungstechnik, die hier verwendet wird, dann irgendwann mal brechen können.
Mhm.
Und dass damit der Hauptvorteil, dass es wirklich digitales Gold ist, dann nicht mehr haben, weil die Sicherheit schwinden könnte.
Was heißt es genau? Sicherheit würde schwinden? Also
die Sicherheit würde schwinden, dass Quantencomputer in der Lage sein werden, wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren, wenn die Entwicklung weitergeht wie bisher, die Kryptographie, die hinter Bitcoin liegt, die hinter den meisten Blockchain-Technologien liegt, knacken können.
Mhm.
Und damit, ich sag mal, den Tresor hinter dem Bitcoin und andere Blockchain-Währungen sich verstecken, sozusagen, aufmachen können.
Schlüssel zum Banktresor.
So Schlüssel, also dieses Entkryptografieren, das Entschlüsseln des Ganzen wird dann irgendwann möglich werden.
Also dann ist quasi der private Krypto oder generell der Kryptobesitz nicht mehr sicher. Also dann könnten
ja, die... es gibt ja aus dem Blockchain-Sektor Bestrebungen, dagegen zu wirken, indem man es sozusagen quantenproof macht.
Mhm.
Es ist allerdings noch nicht sicher, ob man es wirklich quantenproof, sozusagen mit Quantenproof-Signature heißt das, ob man die wirklich so integrieren kann, dass es dann sicher ist vor dem Quantencomputing. Aber wir sind uns relativ sicher, dass Quantencomputing sich entwickeln wird, auch mit Hilfe von AI übrigens.
Also, was ich gerade sage, das bedingt sich auch wahrscheinlich
ein bisschen. Bedingt gegenseitig. Ja. Also nicht umsonst ist Google einer der größten Investoren bei Quantencomputing. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Playern und die werden dann irgendwann aufgekauft werden von einem der Großen. Das heißt, das werden die weiterhin monopolisieren, so wie die es früher gemacht haben, dass sie kleine aufstrebende Unternehmen, die einen Innovationsvorteil haben, einfach kaufen mit einem riesen Aufpreis.
Ja.
Und dann wird das Quantencomputing nicht nur dafür sorgen, dass wir Leistungssprünge bekommen bei verschiedensten Rechenanwendungen, sondern dass man eben auch ganze Sektoren oder dass viele Sachen unsicherer werden, die auf Verschlüsselung basieren. Und da geht es nicht nur um Blockchain, da geht es auch um Verschlüsselung von Banken, Rechenzentren, um alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Also unsere gesamte digitale Welt kann da ein Stück weit in Frage gestellt werden.
Mhm.
Und deswegen hat Quantencomputing eine relativ große Bedeutung und die Fortschritte, die man dort macht, haben eine relativ große Bedeutung für unsere digitale Ökonomie.
Hm, verstehe. Wenn wir jetzt noch abschließend kurz zur KI zurückkommen, sagen wir, wir würden uns heute in 5 Jahren nochmal treffen, zum Interview nochmal treffen. Welche Schlagzeile würdest du dann besonders gerne über die KI lesen und welche würde dir Sorgen bereiten?
Also ich würde sehr gerne lesen, dass Europa aufgeholt hat gegenüber den Amerikanern und den Chinesen und wir führend sind als Global Player bei LLMs und Rechenleistung und dass der Strompreis zurückgekommen ist. Das wäre für mich wunderbar, weil ich es mir wünsche für uns hier in Europa und für unsere Ökonomie. Ich würde überhaupt nicht gerne lesen, wenn die KI in Hände gelangt, in die sie nicht gelangen sollte. Stichwort Autokraten und nicht demokratische Staaten und sie dort vielleicht verwendet wird für autonome Waffensysteme und ähnliches. Das wäre für uns alle nicht gut, denke ich.
Kriegsführung zum Beispiel.
Für die Kriegsführung. Also es muss immer gewährleistet sein, dass die gute Seite die bessere KI hat und der weniger gut gesinnten Seite voraus ist, was gar nicht so leicht sein wird auf Dauer. Es wird ähnlich sein wie bei Nuklearwaffen, dass eine Proliferation versucht wird zu verhindern, dass manche Länder einfach da nicht rankommen, weil es zu gefährlich wäre, wenn sie diese fortschrittliche AI hätte. Also wenn er alle Leistungen hätte, die Palantir jetzt zum Teil schon anbietet, dann wäre das gefährlich.
Gut. Nee, dann hoffen wir natürlich, dass die gute Seite Überhand behält. Richard, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald
wieder. Vielen Dank, Thomas.
Super.
Danke.
Ja, das war's auch schon wieder. Heute bei uns im Studio zu Gast Richard Schmidt von DoD Capital. Er ist dort Fondsmanager und es ging um die Chancen der KI und den enormen Energiebedarf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.